Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Zu Personalangelegenheiten äußert sich die Taz ganz grundsätzlich nicht.
So die Taz-Chefin Ines Pohl gestern Nachmittag gegenüber dem Radio 1 Medienmagazin. Der Hintergrund für die ungewohnte Reserviertheit der eher als transparent bekannten linksalternativen Tageszeitung. Bei ihr wurde eingebrochen und ein Taz-Journalist dabei überrascht, wie er einen Keylogger, einen illegalen Datensammler, von einem Computer entfernen wollte. Das ist ein strafrechtlich relevanter Vorgang. Alle Informationen, die nun bekannt werden, könnten die Ermittlungen und einen möglichen juristischen Weg erschweren. Andererseits ist es für ein Medienhaus wie die Taz schon erstaunlich, dass es in diesem Fall keine professionelle Öffentlichkeitsarbeit gibt. Zumal es noch einen zweiten Fall gibt, der, so scheint es, inzwischen mit dem mutmaßlichen verdächtigen Taz-Mitarbeiter irgendwie zusammenhängt. Dazu in der ersten halben Stunde mehr. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 21. Februar 2015. Sie haben es ja in der letzten Woche gehört, die ARD stand unter Kritik des Auslands- und Krisenreporters Christoph Maria Fröder. Und heute gibt es dazu die Antwort aus Hamburg von ARD aktuell. Und das alles wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wie schon erwähnt, ist die Öffentlichkeitsarbeit der Taz unbefriedigend. Eine aufgebrochene Redaktionstür, ein auf frischer Tat beim Abziehen eines Keyloggers gestellter Taz-Mitarbeiter, der alle Vorwürfe jedoch abstreitet, Hausverbot bekommen haben soll und abgetaucht, beziehungsweise nicht mehr auf E-Mail- und Telefonanfragen reagiert. Auf meine Interviewanfrage schrieb er, freut mich aber lieber nicht. Weil ich glaubte, in der Freude mit verbundener Ablehnung einen Widerspruch zu erkennen, fragte ich, warum er denn dem Branchendienst Newsroom.de ein Interview gewährte. Seine Antwort: Absage rein radiospezifisch. Bühlend hat die Fragen schriftlich gestellt und ich konnte über jeden Satz lange nachdenken. Bühlend, das ist Bühlend Ürik, der Chefredakteur des Branchendienstes Newsroom.de. Bühlend, und damit begrüße ich ihn jetzt per Skype. Als ich mit ihm diesen schriftlichen kurzen Dialog führte, war das Thema auch noch ein anderes. Gehen wir aber dennoch, weil es sich dann später entwickelt, chronologisch vor an den Wochenanfang zurück. 16. Februar 2015. Was war geschehen? Was hast du recherchiert?
Guten Abend erstmal. Also, was wir Anfang der Woche auf dem Schirm hatten, war, dass Kollege Sebastian Heiser der Süddeutschen Zeitung vorgeworfen hat, Schleichwerbung für Steuerhinterziehung zu machen. Das bedeutet, dass er in seinem privaten Blog berichtet hat und auch Audiodateien veröffentlicht hat, in denen er der Zeitung vorwirft, dass sie, als er damals für kurze Zeit dort gearbeitet hat, auch Schleichwerbung für Steuerhinterziehung gemacht hat auf Sonderseiten. Diese Vorwürfe hat aber der stellvertretende Chefredakteur Wolfgang Krach mir gegenüber dementiert.
Dazu muss man sagen, dass Sebastian Heiser das auf seinem Blog insofern alles dokumentiert hat, dass er also auch ganz genau aus diesem Jahr, das ist jetzt 8 Jahre her, Dialoge aufgeschrieben hat. Keine Gedächtnisprotokolle, sondern abgeschriebene Tonaufnahmen, die auch im Ton zu hören sind. Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorwurf, den ich mit Professor Dr. Volker Lilienthal von der Uni Hamburg besprechen konnte. Gestern Nachmittag, er entdeckte 2005 bei der ARD Serie Marienhof gekaufte Dialoge und illegal platzierte Requisiten und wies der Produktionsfirma damals, das war die Bavaria, 10 Jahre systematische rechtswidrige Schleichwerbung nach, also ein ausgewiesener Experte für dieses Thema. Ich fragte ihn, wie er die Schleichwerbevorwürfe, die Süddeutsche Zeitung würde Banken zuliebe gefällige Artikel schreiben lassen, einschätze.
Das müsste man sich nochmal grundsätzlich und sehr genau anschauen. Wir haben es hier nicht nur mit einem Problem der Süddeutschen Zeitung zu tun, sondern mit einem Problem der deutschen Presse insgesamt. Seit vielen Jahren sind die notwendigen Grenzen zwischen Redaktion und Werbung sehr durchlässig geworden. Es gibt neue Werbeformen, die sich eher textlich ausdrücken, die von Werbekunden in Auftrag gegeben werden und dann eben von Journalisten in Artikel umgesetzt werden. Das ist eine sehr problematische Entwicklung. Und natürlich ist davor auch eine Qualitätszeitung wie die Süddeutsche Zeitung nicht gefeit. Ob hier wirklich der harte Begriff Schleichwerbung angebracht ist, das wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Da muss man wirklich noch mal in all die Texte gehen, die damals in dieser Beilagenredaktion produziert wurden. Ich würde dann wahrscheinlich zu einem abwägenden Urteil kommen. Aber nochmals, das ist in vielen Verlagen durchlässig geworden. Und der Kollege Heiser hat übrigens auch vor, ich glaube, 2 Jahren eine interessante Recherche gemacht, wo er Anzeigenverkäufer danach gefragt hat. Und die haben dann gleich die Redaktion, haben Artikel, haben werbliche Berichterstattung offensiv angeboten. Da hat er auch eine verdienstvolle Recherche zweifelsohne gemacht. Also das ist ein chronisches Problem, mit dem wir uns seit langem rumschlagen. Das ist sozusagen nicht der Skandalon, der dann gleich die ganze Zeitung in Zweifel zieht, sondern es ist immer wieder Anlass, die Maßstäbe zu schärfen, und es sollte ein Aufruf für uns Journalisten sein, aufmerksam zu bleiben und sich jegliche Dreinrede der Anzeigenabteilung zu verbieten. Und klar ist für mich auch, eine Versuchung, der auch die Süddeutsche Zeitung vielleicht in früheren Jahren erlegen ist, diskreditiert natürlich nicht ihre großen journalistischen Enthüllungsleistung heute, wenn wir an SwissLeaks denken.
Kommen wir damit zu dem anderen Problemfeld. Im Netz kursiert ja mittlerweile für diese Veröffentlichungen von Sebastian Heiser das Kürzel SZ-Leaks. Wir kennen Leak als das englische Wort für Leck, also wenn Geheimnisse, die es wert sind, dass die Öffentlichkeit davon erfahren sollte, nach außen gebracht werden. Ist Sebastian Heiser sowas wie ein Whistleblower jetzt in Ihren Augen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Dieses Etikett ist nur dann angebracht, wenn jemand legitimerweise und notwendigerweise Missstände aus einem internen Bereich, aus einem Geheimbereich an die Öffentlichkeit bringt. Hier ist für mich die Lage aber eine andere. Es wurde berichtet aus einer Redaktion heraus, und da sehe ich schon ein paar Probleme. Wozu gibt es eine Redaktion? Eine Redaktion soll gute journalistische Produkte erstellen zum Nutzen der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wird schlau gemacht durch die Arbeit einer Redaktion. Und ganz wichtig ist, dass alle, die außerhalb der Redaktion sind, die vielleicht betroffen sind von sehr kritischer Berichterstattung, seien sie in Politik oder in der Wirtschaft, dass diese Kreise nicht vorzeitig von Rechercheplänen einer Redaktion erfahren. Und deswegen ist dieses Institut des Redaktionsgeheimnisses sehr, sehr wichtig für das Funktionieren einer freien Presse, die sich ja übrigens auch gegenüber dem Staat abschotten muss.
Also demzufolge wäre für Sie auch die Methode der versteckten Aufzeichnung nicht gerechtfertigt?
Nicht gerechtfertigt, richtig. Man muss dazu erstmal grundsätzlich vergegenwärtigen. Das Mitschneiden des vertraulich gesprochenen Wortes ist grundsätzlich verboten. Paragraf 201 Strafgesetzbuch deutet ein paar Ausnahmen an, über die dann aber im Grunde nur in Rechtsprechung entschieden werden kann. Wann könnte diese Methode gerechtfertigt sein? Erstens, wenn ich als Journalist an die begehrten und notwendig öffentlich zu diskutierenden Informationen anders als durch heimliches Mitschneiden nicht herankomme. Und zweitens, fast noch wichtiger, dass das zu berichtende Faktum so gewichtig ist, dass diese Methode, die ja die Persönlichkeitsrechte der Abgehörten zweifelsohne verletzt, gerechtfertigt sein könnte. So, aber jetzt zu diesem konkreten Fall. Hier haben wir es mit mutmaßlicher Schleichwerbung zu tun, die aber ein chronisches Problem in vielen Medien ist. Und ist es da gerechtfertigt, als Journalist Kollegen abzuhören? Da sage ich, nein, das ist nicht gerechtfertigt. Erstens, das Thema kann man auch anders beschreiben, kann man anders thematisieren. Aber vor allem, dieses Redaktionsgeheimnis wird sozusagen als Kollateralschaden beschädigt. Und da frage ich mich, wo kommen wir hin, wenn wir Journalisten anfangen, uns gegenseitig abzuhören? Dann zieht nämlich in deutsche Redaktionen ein Klima des generellen Misstrauens ein, wo sich kein Chefredakteur, kein Reporter mehr sicher sein kann, wenn ich jetzt in einer Redaktionskonferenz den Namen eines Informanten fallen lasse, wenn ich ein ganz heikles Thema erstmals in der Redaktionskonferenz vorschlage, da müssen wir ran, sage ich zu den Kollegen, ich kann mir dann nicht mehr sicher sein, dass das nicht vielleicht doch vorzeitig an die Öffentlichkeit oder eben an die interessierten Kreise kommt, also Politik, Wirtschaft und all das, was wir uns vorstellen können, Kriminalität, dass die also gewarnt sind, dass die schlafenden Hunde vorzeitig gewarnt sind. Diese große Gefahr sehe ich, wenn es akzeptiert gilt, auch in Redaktionen, in diesem schützenswerten Geheimbereich des freien Journalismus, Abhörmaßnahmen zu vollziehen.
Also kann man vielleicht sagen, der Zweck heiligt dann doch nicht alle Mittel?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wie gesagt, nochmal Thema betrachten, ist das Thema relevant genug? Und dann, wo höre ich denn eigentlich an? Beschädige ich da nicht etwas ganz Wichtiges, ohne es vielleicht auch zu wollen?
Ist das Ganze dann thematisch nur ein Sturm im Wasserglas, wie Ihr Kollege Journalistikprofessor Frank Überall mutmaßt, oder gehört eine solche Geschichte dann nicht vielleicht doch an die Öffentlichkeit und man müsste hier juristisch anders werten?
Also es ist ja gesagt worden, das sei eine strafbare Handlung und der Kollege gehöre fast verurteilt, so etwas habe ich gehört. Dem würde ich mich überhaupt nicht anschließen. Natürlich machen Journalisten auch Fehler. Über Fehler von Journalismus geredet werden, die müssen Konsequenzen haben. Aber ich bin überhaupt gegen eine Juristifizierung des freien Journalismus. Was meine ich damit? Wir erleben seit vielen Jahren, dass Objekte von Berichterstattung sich juristisch gegen drohende Enthüllungen und Ähnliches zur Wehr setzen. Und das ist natürlich überhaupt gar keine gute Entwicklung. Und insofern bin ich auch dagegen, dass etwa jetzt ein Medienhaus wie die Süddeutsche rechtlich gegen den Sebastian Heiser vorgeht.
Soweit Volker Lienthal von der Uni Hamburg, Professor für Praxis des Qualitätsjournalismus. Bevor der eigentliche Skandal bei der Taz so richtig erkennbar war, gestern Nachmittag, der auch angesprochene Journalistikprofessor äußerte sich dazu übrigens bei newsroom.de, Bühlend bei dir. Wie schätzt du die ganze Sache ein?
Ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir darüber sprechen, was passiert mit unseren Tageszeitungen, was passiert mit unseren Medien. Ist die Situation so, dass dadurch, dass es den Medienhäusern wirtschaftlich wirklich schwierig teilweise geht, dass Firmen es leichter haben, auf die redaktionellen Seiten zuzugreifen. Das ist ein wichtiges Thema über die Art und Weise, wie man jetzt zu diesen SZ-Leaks gekommen ist. Darüber kann man streiten und das ist auch nicht in meinem Sinne, dass man sagt, man muss jetzt abhören. Ich finde, das Thema ist ein wichtiges Thema, aber es ist kein Thema, was man nicht ohne Audiofiles, ohne andere Leute abzuhören, ohne dass sie es wussten, in einer vernünftigen Form hätte erzählen können.
Die investigative Arbeit von Sebastian Heiser sollte in dieser Woche eine seltsam merkwürdige Drehung bekommen. Dazu gleich mit Bülent Ürik. Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Der heutige Taz-Journalist Sebastian Heiser griff also die Süddeutsche Zeitung an und wollte ihnen ein doppeltes Spiel nachweisen. Heiser ist ein Investigativjournalist, dem es mit zu verdanken ist, dass die Taz Wasserverträge veröffentlichte. Verträge, die, Zitat, dokumentieren, wie das Land Berlin den privaten Anteilseignern eine Gewinngarantie eingeräumt hat, die selbst das Landesverfassungsgericht nicht aushebeln konnte. Er wurde dafür als Journalist des Jahres 2010 ausgezeichnet. Hören wir seine Dankesrede.
Ich freue mich, dass die Jury sich dafür entschieden hat, das WikiLeaks-Prinzip oder was wir bei uns Open Taz nennen, zu prämieren. Das Prinzip ist, dass es einen festen Ansprechpartner in der Redaktion gibt für Leser, an den sie sich wenden können. Da meine ich nicht nur für Leser, deren Handyrechnung zu teuer ist oder die Abrechnung, die Probleme mit der Nebenkostenabrechnung von ihrem Vermieter haben, sondern Leser, die Informationen haben und die gerne loswerden möchten. Jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, die Berliner Wasserverträge, die ich bekommen habe und dann, um sie zu veröffentlichen, hat mir meine Quelle gesagt, hat diese Quelle vorher auch einer anderen Redaktion versucht anzubieten und dort hat sie aber niemanden gefunden, der Interesse daran hat, sich diese 200 Seiten Verträge durchzuarbeiten und das dann irgendwie journalistisch zu bearbeiten. Ich glaube, es braucht solche Ansprechpartner. Warum wenden sich die ganzen Leute an WikiLeaks? Ich hörte, da hängen noch tausende Dokumente bei denen der Warteschleife, um darauf veröffentlicht zu werden. Ich glaube, es braucht Vertrauen in Zeitungen, in klassische Medien. Es muss ja nicht sein, dass WikiLeaks diese Dokumente entgegennimmt, dann unter zweifelhaften Konditionen wieder uns in den Medien gibt und damit wir sie dann veröffentlichen können. Ich finde, das könnten wir auch gut gleich selber bekommen. Deswegen möchte ich auch Sie dazu aufrufen, in Ihren Medien einen Ansprechpartner für Informanten zu haben. Es gibt ja in der Regel schon Leute, die sich gerne mit trockenen Themen oder mit komplizierten Vorgängen beschäftigen. Und das offensiv nach außen zu kommunizieren oder so jemanden bei sich neu einzustellen. Ich bin davon überzeugt, es gibt genug brisante Unterlagen in den Aktenschränken von Behörden und Unternehmen, dass es für alle von uns reicht. Vielen Dank.
Nun steht ausgerechnet Sebastian Heiser unter Tatverdacht, bei der Taz eingebrochen zu haben und auch Daten gestohlen zu haben. Bülent, du hast seinen Namen nicht publiziert. Du hast nur davon geschrieben, dass es einen vermutlichen Keylogger-Einsatz bei der Taz gab. Das haben nun ZAP und Welt.de getan, den Klarnamen sozusagen bekannt zu geben. Warum hast du ihn in deiner Meldung unter newsroom.de anonymisiert? Das ist so eine wichtige Information, also die beiden Ereignisse SZ-Leaks und Tazgate ja irgendwie zusammenführen.
Ich halte den Namen oder die Nennung des Namens eines Journalisten, der dem diese Tat vorgeworfen wird, zu nennen, in dem Fall immer noch nicht für so relevant, dass wir sie nennen müssen. Also Namen von Verdächtigen zu erwähnen, ist ja immer eine Abwägung zwischen Pressefreiheit, öffentlichem Interesse und Persönlichkeitsrecht. Das muss uns halt klar sein. Und wir haben ja auch einen Pressekodex und dort steht ja auch, dass wir Verdächtige nicht identifizierbar erwähnen sollen, darstellen sollen in unseren Berichten. Und wer es nun erstmal ist, dem diese Tat vorgeworfen wird, das ist nicht wichtig. Das Wichtige ist, dass wir die Geschichte erzählen, was da passiert.
Und die werden wir nach dem Verkehrsservice hier erzählen. Du hast fast minutiös darüber recherchiert. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Bülent Ürik, er ist der Chefredakteur von newsroom.de.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Bülent Ürik, er ist Chefredakteur von newsroom.de und hat ja doch, man muss sagen, im Schatten der Öffentlichkeitsarbeit der Taz recherchiert. Wie schwierig war es, die Geschehnisse zu rekonstruieren?
Das weißt du ja selber. Es ist immer schwer, in Medienhäusern zu recherchieren, weil die Kolleginnen und Kollegen in eigener Sache immer gerne mauern.
Ja, erzähl, was hast du für Quellenmaterial und wie glaubwürdig hat sich das Puzzle dann für dich zusammengesetzt?
Ich habe versucht und es auch geschafft, dann mit mehreren Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, die bei der Taz auch beschäftigt sind. Und die haben mir dann helfen können, dieses Bild zusammenzusetzen, über das wir dann gestern auf newsroom.de zuerst berichtet haben. Was ist passiert? Mitte der Woche ging ein Techniker zu einem Arbeitsplatz, ein Rechner musste ausgetauscht werden. Was sieht er da? Ein Keylogger. Ein Keylogger, für alle, die so etwas noch nie in der Hand hatten, ist sowas, sieht aus wie ein USB-Stick. Also ganz eigentlich völlig harmlos, nur so harmlos sind diese Geräte gar nicht. Diese Keylogger, die können alles aufzeichnen, was der Autor in die Tastatur schreibt. Also auch die Passwörter, auch Mails und die können, die speichern das ab, ohne dass der Autor, der da an der Tastatur sitzt und den Rechner bedient, es irgendwie bemerkt.
Ja, aber was passierte dann? Also ich meine, so ein Teil zu entdecken, da ist ja erstmal sicherlich Alarmstimmung.
Ja, also die Alarmstimmung sah so aus, dass der Techniker erstmal gewartet hat, wer kommt denn jetzt und wie versucht er sich vielleicht rauszureden? Er wartete und gerade als er gehen wollte, kam dann ein Kollege und hatte eine Zeitung unterm Arm und wollte dann diesen Keylogger an sich nehmen. Es kam zu einer Diskussion, in dem dann gesagt wurde, das sei ein ganz normaler USB-Stick. Und was natürlich der Techniker dann sagte, das ist nicht richtig, das ist ein Keylogger. Und alles kam ins Rollen.
Ja, was passierte dann? Dann gab es plötzlich einen Einbruch. Wie steht der im Zusammenhang mit dem, was wir gerade von dir gehört haben?
Also am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr bestätigte mir die Polizei, gab es eine Anzeige, dass bei der Taz die erste Tür aufgebrochen worden sei. Eine Reinigungskraft hatte das entdeckt. Bei der Taz sieht es so aus, dass für die Außentür ein Schlüssel benötigt wird und für die zweite Tür gibt es dann ein Codewort. Und diese zweite Tür war nicht beschädigt, da gab es auch gar nichts. Nur muss man wissen, dass bei der Taz seit Jahren immer das gleiche Codewort benutzt wird, also die gleiche dadurch dann auch viele Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel nicht mehr dort arbeiten, eigentlich immer noch reinkommen könnten, wenn sie die erste Tür meistern würden.
Aber wofür spricht diese, nach deiner Meinung, diese beiden Ereignisse? Einbruch und die, ja, ich sag mal, Überführung eines TAZ-Mitarbeiters, dort geheime Dokumente möglicherweise gespeichert zu haben auf diesem Keylogger. Das, also bricht man bei sich selber ein oder was? Also, oder sind das zwei verschiedene Sachen, die jetzt bloß geklärt werden müssen noch?
Also im Haus heißt es, dass ein Zusammenhang herrscht. Dieser Zusammenhang kann auch nicht ausgeschlossen werden, aber er ist auch nicht erwiesen. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt definitiv der Fall, dass der Kollege in das TAZ-Gebäude eingedrungen ist, um möglicherweise andere Dokumente oder andere Sachen zu sichern, die er nicht mehr so in der Schnelle der Zeit am Mittwoch hatte mitnehmen können.
Nun, Taz und Sebastian Heiser schweigen jetzt. Die strafrechtliche Aufarbeitung gibt ihnen auch das Recht dazu, muss man sagen. Dennoch ist ja diese Angelegenheit insofern von öffentlichem Interesse, als dass hier das Vertrauen in das für investigativen Journalismus wichtige Redaktionsgeheimnis extrem erschüttert ist. Die Taz ist ja als Ansprechpartner möglicherweise beschädigt. Das könnte auch ein generelles Misstrauen erzeugen, den Medien etwas anzuvertrauen. Dahinter wirkt ja der Schleichwerbevorwurf in Richtung Süddeutsche Zeitung eher harmlos. Wie schätzt du das ein?
Also Schleichwerbevorwurf, ein Schleichwerbevorwurf gegen die Tageszeitung. Und das, wir sprechen über Tageszeitung, die massiv von der Bevölkerung als Informationsquelle Nummer eins immer noch weiterhin betrachtet werden, ist wahnsinnig schlimm und muss aufgearbeitet werden, und zwar branchenweit. Also das ist kein Thema, was jetzt einfach nur abgetan werden kann dadurch, dass man sagt, bei uns findet das nicht statt, bei uns, oder das machen alle, und das ist nicht die Entschuldigung. Also wir müssen, wenn wir mit unseren Leserinnen und Lesern kommunizieren oder denen etwas in die Briefkästen bringen, unsere Tageszeitung, da sind Sonderseiten drin, unseren Leserinnen und Lesern muss klar sein, dass das anzeigengesteuert sind, dass das Anzeigenseiten sind. So, ich finde beides, also diese SZ-Leaks und auch dieses Taz-Gate, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschichten und ganz andere Themen, die aber immens wichtig sind für die Entwicklung des Journalismus in Deutschland.
Nun müssen wir immer noch sagen, es sind Mutmaßungen. Das muss man an dieser Stelle wirklich nochmal explizit herausstellen. Der Verdächtige darf sich am Montag stellen, einer, glaube ich, sowas wie internen Redaktionskonferenz. Ist das sinnvoll oder sollte man nicht dann doch, Professor Volker Lienthal hat gesagt, nicht mit juristischen Mitteln aufarbeiten, aber sollte man nicht vielleicht doch das Ganze dann nicht vor einem Redaktionstribunal stattfinden lassen, sondern hier die Polizei einschalten? Was hältst du davon?
Also die Einschaltung der Polizei würde nicht zur Taz selbst passen. Auch wenn viele Kollegen sagen, Mensch, eure Daten könnten weg sein, eure Sachen könnten weg sein. Also wir sprechen über einen erfahrenen, einen Kollegen, der sich viele Meriten verdient hat in den vergangenen Jahren für seine journalistische Tätigkeit. Viele haben ihn gelobt, weil er investigativ gearbeitet hat und Sachen aufgedeckt hat, die Leute, die zum Umdenken geführt haben. Diese Situation, so sie denn auch tatsächlich in dieser Form auch zutrifft. Also was wir wissen ja einfach aus verschiedenen Quellen, aber wir haben ja weder mit dem betroffenen Kollegen noch eine vernünftige Aussage aus der Chefredaktion oder Geschäftsführung der Taz. Also uns muss klar sein, dass die Taz dieses Thema am Montag zwar mit dem Kollegen dann auch in einer internen Sitzung, wie auch immer, bespricht, aber danach muss sie das auch aufarbeiten. Danach muss sie auch klar deutlich machen, dass, vielleicht muss da ein Dossier her, vielleicht, also die Taz ist ja dafür bekannt, dass sie offensiv mit schwierigen Sachen auch umgehen kann, und die Chefredaktion versteht es ja auch, Themen zu setzen und umzusetzen, und da sind die beiden Kolleginnen und die beiden Kollegen an der Spitze von der Taz gefordert, das auch wirklich durchzusetzen und durchzuführen. Also Aufklärung in eigener Sache, sobald das im Haus intern alles geklärt ist.
Meint Bülent Ürik, er ist Chefredakteur von newsroom.de und hat in dieser Angelegenheit recherchiert. Mir wurde zumindest bedeutet von der Taz, dass man erstmal nur aus juristischen Gründen schweige und hat ja bei mir den glaubhaften Eindruck hinterlassen, dass man sich dann tatsächlich auch an die geeignete oder geneigte Leserschaft in diesem Zusammenhang wenden wird. Ich werde Sie, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler, natürlich über den Stand dann auch an dieser Stelle informieren. Vielen Dank erstmal, Bülent Ürik. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Man kann auf dem auf dem Tagesschau-Blog lesen, seit Monaten erhalten wir eine Vielzahl teils wütender Zuschauer- und Nutzerreaktionen. Sollte es daran an der journalistischen Arbeit und der Faktenauswahl Kritik geben, dann haben wir uns ihr zu stellen, ohne beleidigt zu sein. Ja, so lesen wir. Dann gab es Kritik und nicht nur eine Kritik. Seit Wochen häuft sich Kritik an der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen, entzündet sich dann auch speziell an der Tagesschau und an den Tagesthemen. Und wir hatten letzte Woche hier den Krisenreporter Christoph Maria Fröder zu Gast per Skype, der auch beim Nachrichtenmagazin Spiegel in der Ausgabe Nummer 7 sehr starke Kritik übte. Und diese Kritik ist natürlich in Hamburg logischerweise nicht spurlos vorbeigegangen. Und so haben wir letzte Woche hier auch verkünden können, dass man dort in persona Christian Nitsche, er ist zweiter Chefredakteur ARD aktuell, auch uns antworten wollen wird. Letzte Woche hat es nicht geklappt, weil die Hamburg-Wahl dann doch ziemlich große Aufmerksamkeit abzog. Und es ist natürlich so, dass man erstmal qualitätsmäßig eine Sendung oder mehrere Sendungen absichern will und sich dann in Ruhe auch den Kritikvorwürfen stellen möchte. Diese Gelegenheit hatte ich mit Christian Nitsche und meine erste Frage an ihn war, wie er sich selbst diese kritischen Reaktionen erkläre.
Naja, es gibt eine große Bandbreite von Kritik. Das ist eine Situation, der alle Leitmedien oder Qualitätsmedien in Deutschland seit einigen Monaten gegenüberstehen. Wir nehmen Kritik immer ernst, prüfen Kritik auch nach. Es gibt da die Bandbreite von ganz sachlicher Kritik bis hin zu dem Vorwurf, wir würden manipulieren. Dies weisen wir zurück und nachhaltig zurück. Diese Vorwürfe sind auch in der Tat haltlos. Das ist so das Spektrum, was man erhält. Wir haben viele Zuschriften, wenn man mit Kollegen von Printmedien spricht, großen Tageszeitungen, aber auch beispielsweise Suchmaschinenanbietern oder Nachrichtenagenturen. Alle haben dieses Problem oder diese verstärkte Kritik. Man sollte es ja auch nicht als Problem definieren, sondern wir nehmen diese Kritik ernst und für uns ist es immer auch ein wichtiger Impuls.
Welche Kritik war denn für Sie nützlich oder wo würden Sie sagen, das hat uns eher in der Arbeit behindert, weil wir sie ja natürlich irgendwie beantworten müssen?
Ja, nützlich ist jede Kritik, sofern sie tatsächlich sachlich fundiert ist und nicht nur aus einer Stimmung heraus passiert. Also oftmals fragen wir dann auch bei Kritikern nach. Sie haben uns kritisiert, sie haben uns vorgeworfen, die Berichterstattung sei nicht in Ordnung. Aber wo genau orientiert sich denn, woran orientiert sich denn diese Kritik, an welchem Beitrag, dann können wir auch antworten. Also das ist etwas, was wir gerne machen. Das kostet natürlich auch Zeit. Wir haben jetzt auch Kollegen hierfür, die uns auch ein wenig in der Chefredaktion die Dinge vorbereiten. Das ist, wie gesagt, eine Situation, der alle Medien gegenüberstehen. Ich denke, es ist auch begründbar. Man kann es herleiten. Wir haben eine Situation in der digitalen Welt, dass wir mit Mediatheken in der Tat noch besser überprüfbar sind. Fehler sind immer in aktuellen Medien entstanden. Schon in den ganzen letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten gab es sicherlich immer wieder Fehler bei Printmedien, die das auch in Korrekturspalten dann immer wieder aufgreifen. Natürlich auch bei Fernsehleitmedien sind Fehler aufgetaucht. In der aktuellen Berichterstattung ist so etwas normal, dass auch sich Fehler einschleichen oder dass man im Nachhinein Dinge noch besser machen möchte. Es ist bloß jetzt eben die Situation, dass man ein stärkeres Selbstbewusstsein verspürt bei auch dem Publikum, die sich an uns wenden, dass man dort eben noch stärker begründet haben möchte, warum man berichtet. Dieses Phänomen erleben alle Medien, alle Qualitätsmedien seit dem vergangenen Jahr.
Aber nochmal konkret, welche Kritik war für Sie nützlich? Vielleicht die von Stefan Niggemeier, der Hinweis, dass falsche ukrainische Bilder zu sehen sind oder dass zum Beispiel bei der Demonstration in Paris Charlie Hebdo die Kameraperspektive etwas gezeigt hat, was aus einer anderen Perspektive dann anders aussieht?
Also nützlich würde ich ein anderes Beispiel noch nennen. Wir hatten eine Situation schon vor einigen Monaten, dass ein Bild, das einen abstürzenden Helikopter gezeigt hat, von dem Korrespondenten zugeordnet wurde, der Ukraine. Das Bild stammte aber tatsächlich aus Syrien. Es war so manipuliert, dass man es als Korrespondent nicht erkennen konnte. Man braucht für diese Bildverifikation einen größeren Mitarbeiterstab. Da hatten wir diesen Hinweis bekommen. Wir haben sofort dann auch im Tagesschau-Blog dies eingeräumt und auch die Genese kenntlich gemacht und auch gezeigt, wo und wie manipuliert wurde an diesem Bildmaterial, also das im Internet vorgefunden wurde. Und wir haben daraufhin dann auch angeregt, innerhalb der ARD, aber auch innerhalb der gesamten EBU, also dem Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Europa, dass man das Verifikation ganz oben auf die Tagesordnung setzt und sind im Moment in einem Diskussionsprozess, wo sich verschiedene Sender europaweit damit befassen, wie können wir die Verifikation gemeinsam leisten. Es geht ja da beispielsweise um Situationen aus Kriegsgebieten, wo man nachprüfen muss, ist die Wettersituation tatsächlich so, wie vor Ort, ist der Zerstörungsgrad der Gebäude so, wie auf der, in dem Video behauptet, ist der Dialekt richtig, der dort gesprochen wird. Alles nachprüfbare Elemente, die aber Zeit und auch Personal kosten. Und wenn man das gemeinschaftlich anlegen würde in der EBU, dann hätte das einen großen Vorteil für alle. Diese Problematik, Verifikation von Bildelementen im Netz, betrifft natürlich auch Zeitungen, die auch immer mehr Videocontent nutzen und online verfügbar machen. Also das ist sicherlich ein ganz großes Thema und da sind wir auch dankbar für Hinweise unserer User, die uns dann auch auf noch andere Bildquellen hinweisen oder wie in diesem Einzelfall dann eben auch auf einen Fehler.
Wie dankbar sind Sie denn über die Kritik gewesen von Christoph Maria Fröder, der Ihnen ja mehr oder weniger dann doch gesagt hat, dass jahrelanges Bitten oder er hat auch von mehreren Exposés gesprochen, die er geschrieben haben will, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass ein Korrespondent, auch wenn er ein Krisenkorrespondent ist, wie er, in bestimmten Situationen überfordert ist und dass das Teamarbeit braucht, dass man also tatsächlich, wenn man die Heimatredaktion anruft, öfter feststellt, dass man dort überlastet sei, dass der eigentliche Standardkorrespondent in dem Berichtsgebiet möglicherweise aber nicht geschult ist, um solche Sachen zu erkennen. Also nochmal meine Frage, wie dankbar waren Sie für diese Hinweise?
Also ich würde jetzt Herrn Fröder nicht kommentieren, aber zu der Sache etwas sagen. Also es braucht im Ausland in Krisensituationen atmende Redaktionen. Das heißt, wenn ein Krisenfall eintritt, sollte man dort, und das wird auch getan, diese Redaktion, dieses Auslandsstudio verstärken. Am Mittwoch beispielsweise haben wir vier Korrespondenten in der Ukraine gehabt, die dort berichten, also in Ukraine und Moskau besser gesagt, also auch ein bisschen in diese Kriegsregion hinein. Wir greifen aber auch zurück auf Kollegen wie beispielsweise in den letzten Tagen des Spiegels, der Welt oder der Zeit, die in der Ostukraine tätig waren, die noch näher als unsere Kollegen in diesem Moment an dem Geschehen waren. Und dann haben wir überhaupt keine Berührungspunkte, da auch Kollegen anderer Sender oder von Zeitungen hier bei uns zu Wort kommen zu lassen in den Tagesthemen. Und Kooperationen gibt es immer wieder, natürlich auch beispielsweise im türkisch-syrischen und irakischen Grenzgebiet, Kooperationen zwischen dem SWR und dem BR. Also es gibt nicht diese starke, von Herrn Fröder wahrgenommene Abgrenzung der einzelnen Landesrundfunkanstalten in den Kriegsgebieten. Wird immer wieder Hand in Hand zusammengearbeitet. Ich habe selbst in Kosovo 1999 als Korrespondent gearbeitet. Der WDR hat einen Korrespondenten mit dem Themenschwerpunkt NATO geschickt. Udo Lilischkis, der jetzt auch im Moment in der Ukraine ja prominent für uns tätig ist. Und wir haben uns vor Ort Hand in Hand abgestimmt und uns ausgetauscht, Kontakte ausgetauscht. Dass es so muss es auch sein, dass man sich in der ARD natürlich dort in Krisensituationen bestmöglich aufstellt. Und das, denke ich, kann man immer wieder diskutieren. Und es gibt immer wieder Situationen, in denen man jetzt auch aufgrund von fehlenden Visas oder weil Flüge nicht möglich sind oder weil ein Sandsturm herrscht, weil man nach Afghanistan hineinfliegen will und das nicht kann, dass man vor Ort nicht optimal in einem Moment besetzt ist, aber dass man dies natürlich dann auch versucht schnellstmöglich zu lösen.
Es gibt aber diesen Konflikt Heimatredaktion, Reporter im Berichtsgebiet schon länger. Es gibt wissenschaftliche Abhandlungen darüber und mir scheint, dass möglicherweise da doch noch etwas zu optimieren ist. Aber das will ich jetzt gar nicht kommentieren. Viel interessanter ist das, was ich gelesen habe über die Tagesthemen, dass Sie da möglicherweise den Aktualitätsdruck rausnehmen wollen, dadurch, dass Sie ein oder zwei Themen weniger machen wollen. Ist das ein probates Mittel, dann sozusagen genauer zu recherchieren, mehr Zeit? Bringt das tatsächlich etwas bei einer täglichen Sendung?
Ja, wir wollen nicht den Aktualitätsdruck herausnehmen, weil wir eine aktuelle Sendung sind, aber wir haben den Wunsch, dass wir noch vertiefender, noch mehr im Schwerpunkt über die Themen berichten. Das bedeutet in der Konsequenz bei einer festen Sendezeit, dass man dann sich auf weniger Themen konzentrieren muss. Aber das sollen die Tagesthemen, das sagt ja schon der Name, dann auch leisten. Das Wichtigste des Tages, die wichtigsten ein, zwei, drei Themen in der Breite analysieren. Das bedeutet, dass man beispielsweise auch vielleicht einen Nachrichtenblock, also mit kurzen Nachrichten, dann streicht. Wir hatten in der Vergangenheit oftmals zwei Nachrichtenblöcke. Das war in gewisser Weise Standard. Jetzt haben wir immer öfter auch, weil wir eben Hintergründe sehr breit fahren, dann nur noch einen Nachrichtenblock. Also die Abgrenzung zur 20 Uhr Tagesschau ist damit deutlicher. Und wir haben dann auch eben eine Entwicklung, wie auch Tageszeitungen, die aufgrund der Konkurrenzsituation zum Internet mit sehr schnellen Informationen immer weiter auch in den Bereich einer Wochenzeitungscharakteristik gehen. Also eben diese Vertiefung, diese Hintergründigkeit. Und das müssen natürlich ein Fernsehmedium auch leisten. Das haben wir jetzt im Bereich der Ukraine, aber auch im Bereich der Griechenland-Berichterstattung vielmals jetzt in den letzten Tagen getan.
Die Tagesschau war ja Vorreiter überhaupt im Netz. Seit 1996 gibt es sie. Sie waren Vorreiter bei der Darstellung aus redaktioneller Perspektive, sprich Tagesschau-Blog. Das war also mustergültig auch für viele andere Medien inzwischen, die da nachgerüstet haben. Beim ZDF gibt es mittlerweile Heute Journal Plus, wo man auch Gelegenheit hat, zu zeigen, wie Berichte entstehen, welche Probleme es gibt, auf Zuschauerfragen zu antworten. Das kriegt man über hbb.tv und in der Mediathek. Ist es denkbar, dass Sie bei der Tagesschau da ein ähnliches Format vielleicht entwickeln, auch um mehr Verständnis zu bekommen oder auch Dinge zeigen zu können, die normalerweise in Nachrichtensendungen dann eher keinen Platz haben?
Ich glaube, es braucht nicht zwingend ein eigenes Format, sondern was wir uns auch vorgenommen haben, ist, dass wir auch innerhalb der regulären Berichterstattung in den Tagesthemen eben auch deutlicher machen, wenn Situationen schwierig sind für Reporter vor Ort, bestimmte Dinge nicht leistbar sind, man eben in einem Kriegsgebiet nicht bis zu der Frontlinie vorrücken kann, dass man das dem Zuschauer dann auch näher bringt. Das ist interessant. Das ZDF im Heute-Journal hat auch immer wieder den Ansatz, dass man auch redaktionelle Diskussionen in der Moderation schon deutlich macht, warum man ein Thema herausgreift. Das machen wir auch ab und zu, sicherlich etwas zurückhaltender als das ZDF, aber wenn es darum geht, ob man beispielsweise Videos zeigt bzw. nicht zeigt von ES-Hingerichteten, dann muss man das den Zuschauer auch immer wieder einmal verdeutlichen, weshalb eine Redaktion sich jetzt auch so entscheidet, zum Beispiel eben nur, wie wir es in der Regel tun, nur ein Standbild zu zeigen, um nicht der Propaganda eben nachzukommen und sie zu bedienen, die von ES ausgeht.
Christian Nitsche, zweiter Chefredakteur ARD aktuell, über die verstärkte Kritik an Tagesschau und Tagesthemen. Wenn Sie nochmal das Interview mit Christoph Maria Fröder nachhören wollen, empfehle ich den letzten Podcast dieses Medienmagazin zu finden unter radio1.de oder Sie gehen jetzt einfach auf Twitter.com Medienmagazin, da habe ich gerade nochmal die Zusammenfassung dieses Interviews mit einem Link versehen.
Radio 1.
Und im Radio 1 Medienmagazin Podcast jetzt wieder einen Sprung durch die Lichtmauer 15 Jahre zurück in die Sendung vom 26. Februar 2000. Da gab es schon mal das Thema Schleichwerbung, damals allerdings im privaten Hörfunk. Und anschließend hören Sie aus der Sendung davor im Jahre 2000, vom 20. Februar 2000, den Beitrag Berliner Kabelradio Jam FM mit einstweiliger Verfügung gegen MDR Hörfunkwelle Jump FM. Da erfahren Sie, warum heute die Welle des MDR Jump heißt und nicht Jump FM, wie sie ursprünglich mal hieß, aber nur wenige Tage lang. Doch zuerst Schleichwerbung im Hörfunk.
Der Apparat.
Weißt du, Kleines, ich möchte aber doch lieber diesen größeren Apparat.
Das Medienmagazin auf Radio 1.
Schleichwerbung überhaupt zu erkennen und dagegen vorzugehen, ist in der Praxis sehr schwer, ganz besonders im Hörfunk. Wenn Radiosender Werbung und Redaktion vermischen, verliert der Hörer die Kontrolle. Empfiehlt mir der Sender ein Auto nun, weil es wirklich gut ist oder nur, weil der Hersteller dafür bezahlt hat? Das sollten sich auch die Landesmedienanstalten fragen, die die Privatfunker im öffentlichen Auftrag überwachen müssen. Von Schleichwerbern und Privatfunkwächtern ein garantiert nur von Radio 1 bezahlter Beitrag von Just Morin.
Für Geld kann man alles kaufen, auch redaktionelle Beiträge im Radio. Glauben Sie nicht? Dann rufen Sie doch mal bei einem Berliner Privatsender an. Wir haben es getan. Den Namen des Unternehmens müssen wir hier aus rechtlichen Gründen verschweigen. Aber das nachgestellte Gespräch hörte sich in etwa so an.
Kann man mit unserem Produkt nicht irgendwie raus aus dem Werbeblock bei Ihnen?
Sie wollen ein bisschen mehr Informationen rüberbringen, oder? Und da hätte ich ein ganz gutes Angebot für Sie. Und zwar haben wir ein Magazin bei uns im Programm, da würden Sie ungefähr 10 Minuten Sendezeit von uns zur Verfügung kriegen. Und da können Sie sich dann halt im Sender vorstellen. Sie können auch ein Telefoninterview geben, das ist dann redaktionell. Dazu machen wir dann den Werbetrailer, wo halt gesagt wird, dass Sie einen Auftritt bei uns im Magazin haben und worum es geht. Die Trailer würden wir Ihnen berechnet und den Auftritt im Magazin bekommen Sie dann als Bonus dazu.
So einfach ist das. Und Sie können sich darauf verlassen, dass Ihnen der Moderator keine kritischen Fragen stellt, auch wenn Ihr Produkt noch so schlecht ist. Der Hörer wird es schon nicht merken. Und so schleicht sich Werbung, getarnt als Journalismus, ins Programm. Eine Studie des Göttinger Instituts für Medienforschung beweist, dass solche Praktiken gang und gäbe sind, zumindest im Fernsehen. Aber Radio spielt in der Diskussion um Schleichwerbung kaum eine Rolle. Dabei werden die privaten Radiomacher sicherlich genauso versucht, seinen Werbespots als Journalismus zu verkaufen, wie ihre Kollegen vom Fernsehen. Schließlich stehen alle unter dem Druck, sich zu 100% aus Werbung zu finanzieren. Holger Wenck, Medienredakteur bei der Berliner Morgenpost, vermutet daher:
Radio ist ein Medium, was medienpolitisch im Schatten läuft. Also man braucht sich bloß den Rundfunkstaatsvertrag angucken. Da gibt es Dutzende Regelungen, was bundesweites oder regionales Fernsehen betrifft, kaum was Hörfunk betrifft.
Und entsprechend agieren die Landesmedienanstalten. Die Aufpasser für den Privatfunk kümmern sich mehr um Schleichwerbung im Fernsehen als im Radio. In vielen Bundesländern wie Sachsen ist den Wächtern 1999 kein einziger radiophoner Schleichwerber aufgefallen. Systematisch kontrollieren die Medienanstalten ihre privaten Schäfchen äußerst selten. In Berlin und Brandenburg zum Beispiel das letzte Mal vor 2 Jahren. Ergebnis? Keine Verstöße gegen das Gebot, Werbung und Redaktion zu trennen. Und das im am härtesten umkämpften Radiomarkt der Republik. Susanne Grams, Sprecherin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
Wenn wir keine festgestellt haben, heißt das nicht, dass es keine gegeben hat. Wir hören uns die Programme nicht 24 Stunden lang am Tag an. Wir machen Anlasskontrolle, wir machen Stichprobenkontrolle.
Und selbst wenn die Medienanstalt mal einem Schleichwerber auf die Spur gekommen ist, Grams sieht sich recht machtlos.
Wir kommen ran, wenn wir den Vertrag auf dem Tisch haben, da steht drin, der Sender hat mit dem den Vertrag geschlossen und es wird so und so viel gezahlt. Aber wir haben diese Verträge nicht und wir können immer nur das bewerten, das ist auch unser Dilemma natürlich dabei, wir können immer nur das bewerten, was wir wirklich hören.
Nachzuweisen, dass ein Radiobeitrag wirklich bezahlte Werbung ist, das sei natürlich schwierig, bestätigt Medienforscher Helmut Volpers von der Fachhochschule Köln. Aber er sagt auch:
Man müsste sicherlich in den Landesmedienanstalten die Aufsicht noch etwas intensivieren in diesem Bereich, um mehr Fälle zunächst mal überhaupt feststellen zu können. Und vielleicht muss auch die eine oder andere Landesmedienanstalt, gerade jetzt im Hörfunkbereich, der da sicherlich nicht so im Vordergrund steht wie das Fernsehen, noch häufiger auch zu aufsichtlichen Maßnahmen greifen.
Holger Wenck, ganz der Journalist, würde dagegen gern bei den Kollegen ansetzen und ihr Gewissen gegen Schleichwerbung mobilisieren.
Für die Printjournalisten haben wir einen Pressekodex, da gibt es einen Presserat, in dem sind die Verleger und die Journalisten vertreten. Und da steht ganz eindeutig drin, ich darf zum Beispiel keine größeren Werbegeschenke annehmen, ich darf dies und das nicht, ich darf durch meine Berichterstattung mir selbst nicht Vorteile erschleichen. Also was weiß ich, eine Urlaubsreise oder ein Auto geschenkt bekommen, weil ich besonders positiv über diese Marke berichte. Das fehlt für meine Begriffe im elektronischen Journalismus.
Radio 1 in Berlin, 95,8.
Wir schreiben das Jahr 2000. Die Radiolandschaft in Deutschland liegt am Boden. Doch der Mitteldeutsche Rundfunk leistet Widerstand. Ab sofort sendet auf dieser Frequenz Jump FM. Für Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Hier ist Jump FM. Es geht lauter.
Es geht vor allem kürzer und das, weil es eine Station gibt, die so klingt.
Die ehemalige Nummer 1 aus den Jammerfam Top 40 ist abgeschlagen auf dem 13. Platz. EVE und Love is Blind.
Und so machte man aus Jump FM.
Wir haben unsere hinteren beiden Buchstaben verloren, macht aber überhaupt nichts. Es geht lauter. Matthias, sag mal, du hast das entsprechende Gerichtsurteil in der Hand. Mhm. Sag mal kurz, was die Richter da so schreiben.
Also das Hanseatische Oberlandesgericht hat durch drei Richter beschlossen, dass zwischen Jam FM und Jump FM eine hohe akustische Verwechslungsgefahr besteht. Deshalb dürfen wir uns bis auf Weiteres nicht mehr Jump FM nennen. Sollten wir das trotzdem tun, müssten wir im schlimmsten Fall bis zu 500.000 Mark blechen. Der Berliner Kabelradiosender Jam FM hat in erster Instanz verloren und nun beim Oberlandesgericht Hamburg offene Ohren gefunden. Das Verrückte dabei, Simon, bei diesen Verhandlungen wurde überhaupt niemand vom Mitteldeutschen Rundfunk angehört. Das heißt, es gab gar keine Chance, eigene Argumente vorzulegen.
Du warst ja jetzt vorhin beim Intendanten des MDR. Mhm. Wie reagiert der denn?
Naja, Professor Udo Reiter hat gesagt, dass es ihn schon wundert, wie man zu so einem Urteil kommen kann. Er sagte wörtlich, für uns ist der Unterschied zwischen Jam und Jump so deutlich wie zwischen Marmelade und Springen.
Also Jam, Marmelade, Jump, Springen, ja.
Mhm. Könnte man sagen. Trotzdem könne man das Urteil der Richter nicht einfach missachten. Wörtlich Udo Reiter.
Also im ersten Aufwallen denkt man ja immer, das lassen wir uns nicht gefallen. Aber es ist eine Gerichtsentscheidung und wir sind kein Piratensender. Wir werden uns also daran zunächst mal halten. Wir werden Einspruch einlegen. Das dauert, bis der entschieden ist. Und in der Zwischenzeit müssen wir uns diesem Urteil fügen. Das heißt, wir werden den Begriff Jump FM so nicht mehr benutzen können.
Deshalb bis auf Weiteres Jump und trotzdem, es geht lauter.
Also ich finde den Sender schon ziemlich gut und ich meine, an dem Namen ist eigentlich nichts Verwerfliches.
Noch nicht einmal 49 Tage auf Sendung und schon muss dieser Name Jump FM verändert werden. Musste er das wirklich? Und damit guten Tag, Frank Nordmann, Geschäftsführer vom Berliner Sender Jam FM.
Natürlich musste er verändert werden, da jede Menge dokumentierbare Fälle in unserer Hörerschaft aufgetreten sind, die eben deutlich das in Sachsen-Anhalt zu empfangene Programm Jump FM mit dem national empfangbaren Kabelprogramm Jam FM definitiv verwechselt haben.
Kann man das wirklich ernsthaft glauben, weil die Musikfarbe Rhythm and Blues oder schwarze Musik ist doch anders als diese Popmusik, die bei Jump FM läuft?
Es geht ja, ich sag mal, letztendlich ist es keine Musikformatfrage, sondern es ist einfach eine Titelfrage. Und für uns als natürlich ein kleinerer Sender, der gegen die Finanzkraft des MDR in diesem Falle nicht anstinken will und nicht anstinken kann, sag ich mal, hat es schon eine ganze Menge finanzieller Auswirkungen, die für uns natürlich auch existenzbedrohlich sind, wenn wir uns mal angucken, wie die MA abbildet und funktioniert in Deutschland. Da kann, ich sage mal, bei einem national verbreiteten Sender, der eben Reichweiten, ich sage mal, zwischen 20 und 30.000 ausgewiesen bekommt, wie auch immer die MA das da abbildet, da ist mal ein Fall in einer Repräsentativbefragung 5.000 bis 6.000 ausgewiesene Hörer mehr oder weniger, was dann natürlich finanziell in der Vermarktung schon zu Buche schlägt. Wir haben versucht, mit dem MDR weit vor Sendestart Kontakt aufzunehmen. Dort hat man uns leider ignoriert, haben über die Rechtsanwältin des MDR einen netten Brief bekommen, dass man keinen Handlungsbedarf sähe. Und wir sind mal ganz fest der Meinung, dass was Recht ist, auch Recht bleiben sollte, egal wie finanzkräftig der oder diejenige gerade ist. Und wir mussten einfach reagieren, da man uns seitens des MDRs komplett ignoriert hat. Wir sind nur ein bisschen verwundert, müssen wir mal sagen, über die etwas überschnelle Reaktion des MDR, zu der eigentlich kein Anlass gegeben war, denn die von uns erwirkte einstweilige Verfügung dagegen hatte eine bestimmte Aussetzungsfrist von 14 Tagen, in der man sich jederzeit nochmal zusammen an einen Tisch hätte setzen können. Also von daher kann ich die Aussagen des Intendanten Herrn Reiter nicht verstehen, dass er schockiert darüber ist, dass wir ihm keine Möglichkeit einer Stellungnahme gegeben hätten.
Nun kann man Ihnen ja auch unterstellen, Sie machen das ganze Theater, um Ihren Bekanntheitsgrad auf diese Art und Weise zu erhöhen und nicht durch Ihr Radioprogramm, weil jetzt sind Sie natürlich Stoff von Mediensendungen beziehungsweise auch von Nachrichtensendungen des Mitteldeutschen Rundfunks.
Mhm. Ja, ich sage mal, das ist mit Sicherheit nicht der primäre Aspekt. Denn uns geht es letztendlich nur darum, dass wenn wir gegen diese potenzielle Verwechslungsgefahr, wie auch immer die nachher im Einzelnen aussieht, einfach etwas tun mussten. Denn letztendlich, wir können es ja nicht einfach mal so hinnehmen, dass der MDR keinen Handlungsbedarf sieht. Denn wie gesagt, für uns steht eben nicht fest, dass derjenige, der größer ist, automatisch Recht hat.
Wie soll es nun weitergehen?
Na, wir haben eigentlich gehofft, dass wir uns mit dem MDR innerhalb dieser 14 Tage ausgesetzten Frist, also wie gesagt, der Herr Reiter hat auch davon gesprochen, dass ab sofort eine Benutzung des Namens JumpFM bei unter Strafandrohung untersagt wurde, was definitiv eine Falschaussage ist. Wir werden schon den Kontakt zum MDR noch suchen, sofern er durch die, sag ich mal, vorschnelle Handlung, Änderung der Programmelemente nicht einen potenziellen Handlungsspielraum selber schon weggeschnitten hat.
Ansonsten wären Sie mit der Fragmentierung Jump zufrieden?
Dann wäre zumindest die Verwechslungsgefahr weg, da der klangliche Namens die klangliche Namensähnlichkeit zwischen Jump FM oder Jump eindeutig nicht mehr gegeben ist.
Oder der Sender nennt sich um in Sprung UKW.
Das ist uns im Prinzip völlig egal.
Gut, das war am Telefon der Geschäftsführer Frank Nordmann von Jump FM. Wiederhören.
Alles klar, Ihnen schönen Tag noch.
Danke.
Der Apparat.
Weißt du, Kleines, ich möchte aber doch lieber diesen größeren Apparat.
Das Medienmagazin auf Radio 1.